Gott ganz nahe. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Gott ganz nahe. Wir finden eine Geschichte in der Bibel und ehrlich gesagt, ich würde sie kaum für wahr halten, stünde sie nicht im Wort Gottes. Ich hätte es mir nicht denken können, dass das tatsächlich geschehen ist. Doch es ist ein historischer Bericht von beinahe unglaublichen und fantastischen Inhalt, aber gleichzeitig so nüchtern und einfach berichtet, dass der Leser nachdenklich innehalten muss. Die Bibel beschreibt uns eine Nähe Gottes zu Abraham, die mehr als erstaunlich ist. Und hier lesen wir in 1. Mose 18, die Verse 1 bis 15. 1. Mose 18, ab Vers 1. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wäret ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht, und der beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit. Dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Erstens, die erstaunliche Nähe. Der erste Vers unseres Bibeltextes ist eine Art Überschrift für das, was dann folgt in den folgenden Versen. Und der Herr erschien ihm, Abraham, bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Die Situation ist zunächst einmal recht gewöhnlich in Mamre bei Hebron im Westjordanland. Das ist heiß. Mittagszeit, da wo die Hitze beinahe unerträglich ist, eine Zeit, in der jede Bewegung vermieden wird, es ist Siesta-Zeit. Aber plötzlich sieht Abraham drei Männer, die nicht weit von ihm vor ihm stehen. Und er springt sogleich auf und bittet sie nach orientalischer Höflichkeit und Sitte, in aller Form seine Gäste zu sein, und er bewirtet sie großzügig. Es war ein orientalisches Festmahl, das sie hier zubereiten. Er gibt Wasser zur Erfrischung und zum Waschen der Füße. Er reicht Brot und ein geschlachtetes Kalb mit Milch und Rahm zum Essen dar. Das geht über das übliche Maß orientalischer Gastfreundschaft schon etwas hinaus. Zumindest wäre es kaum möglich, für jeden vorbeiziehenden Gast so etwas zuzubereiten. Doch das ist nicht das Erstaunliche unseres Textes, obwohl die Vorbereitungen und die Essenszubereitung hier sehr detailliert beschrieben werden. Das wirklich Erstaunliche überliest man fast. Dieser unerwartete Besuch im Hause Abrahams. Ist Gott, der Abraham erscheint. Es ist Gott, der hier Abraham erscheint. Zwei der drei Männer werden im nächsten Kapitel als Engel bezeichnet. Und einer der drei ist offensichtlich der Anführer, den Abraham zu Beginn höflich und respektvoll als mein Herr anspricht, wohl ohne zu wissen, wer er ist. Doch dann lesen wir von ihm in Vers 13, da sprach der Herr, und das hier ist nicht, das ist in Großbuchstaben geschrieben. Das heißt, hier steht Jahwe, der persönliche Name Gottes. Da sprach Jahwe zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht? Gott selbst, Jahwe, war mit zwei Engeln in Gestalt von Männern zu Abraham gekommen. Nun, ist das nicht erstaunlich? Und es war nicht nur ein Traum, es war auch kein Scheinleib. Nein, sie konnten sogar essen, was Sarah zubereitet hat. Gott in einem menschlichen Leib. Wir lesen hier offensichtlich von einer sichtbaren und physischen Erscheinung Jesu Christi noch vor seiner eigentlichen Menschwerdung. Denn es ist nicht Gott der Vater, von dem sagt Jesus nämlich in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Die wenigen Stellen also, in denen Gott sich in irgendeiner Weise sichtbar manifestierte vor den Menschen im alten Bund, war Gott der Sohn, auch vor seiner Fleischwerdung. Und er isst und trinkt hier mit Abraham. Und das ist ein erstaunlicher Beweis dafür, dass Gott den Menschen nahe kommt. Dass er Gemeinschaft mit den Menschen hat. Gott, der Sohn und zwei Engel nehmen für eine Weile einen menschlichen Körper an, um Abraham nahe zu sein, um mit Abraham Gemeinschaft zu haben. Nun, das gehört zu den erstaunlichsten Geschichten der ganzen Bibel. Seht ihr es nicht auch so? Denn die Lehre dahinter ist so erstaunlich. Gott kommt zu uns Menschen. Gott will uns nahe sein. Die Nähe Gottes ist einzigartig und herausragend. Schon im alten Bund bezeugte Mose in 5. Mose 4, Vers 7, denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären, wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen. Gott ist nahe. Und unsere Stelle ruft uns auf bemerkenswerte Weise dazu auf, über diese Nähe Gottes im Leben und im Alltag von uns Menschen zu staunen. Wie sehr Gott Anteil nimmt an uns Menschen, an diesem Leben. Gott ist kein ferner, desinteressierter, gleichgültiger Gott. Er ist ein Gott, der zwar unendlich ist und ewig und heilig und für uns Menschen unerreichbar, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Und doch ist er ein Gott, der uns Menschen nahe kommt. Der Gemeinschaft hat mit Menschen. Und zweitens die wirksame Nähe. Doch warum hat Gott sich zu dieser außergewöhnlichen Begegnung entschlossen? Schließlich hatte Gott sich ja schon öfters dem Abraham offenbart, auch vor dieser Begegnung, meistens durch eine Worterscheinung, indem er mit ihm redete, schon damals in Ur und dann auch in den Zeiten in Kanaan, 25 Jahre durch. Aber er sprach auch mit ihm in Träumen, wo er erfuhr von der kommenden Knechtschaft in Ägypten. Oder sogar durch sichtbare Elemente wie der Fackel und dem Feuerofen, der durch diese Tierkadaver hindurchzog. Aber nun begegnet Gott Abraham in der Form eines Menschen. Er ist mit ihm. Hat Gemeinschaft mit ihm, redet mit ihm in dieser besonderen Weise. Warum? Warum? Nun, zum einen ist es eine Vergewisserung. Gott wiederholt gegenüber Abraham das, was er erst vor kurzem bereits zu ihm gesagt hatte. Erinnert ihr euch in Kapitel 17, diesem großen Bundeskapitel, wir haben es eingängig betrachtet, da wiederholt Gott bereits dreimal, dass Gott Abraham einen Sohn schenken möchte, und zwar durch Sarah, und mit diesem der Bund bestehen soll. Kapitel 17, Vers 15, da heißt es: Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn, und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Und dann in Vers 19 lesen wir: Und Gott sprach: Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Vers 21, aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und hier betont Gott noch einmal ganz konkret in Vers 10, wahrlich übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Gott wiederholt. Er bestätigt, er vergewissert Abraham hier über die Zuverlässigkeit seines Wortes. Und schon im Satz selbst gibt es eine Wiederholung. Man könnte übersetzen: Wiederkommend werde ich wiederkommen. Das ist die hebräische Weise, etwas zu bestätigen, als etwas ganz gewiss darzustellen. Ich komme ganz gewiss wieder. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und zwar übers Jahr um diese Zeit. Wörtlich heißt es hier zu der Zeit des Lebens. Es könnte diesen Lebensrhythmus meinen, wo auch das Jahr wieder neu wiederkommt, wieder auflebt. Also nächstes Jahr um diese Zeit. Oder andere übersetzen im Frühling als der Zeit des neuen, aufblühenden Lebens der Natur. Auf jeden Fall finden wir hier eine konkrete Zeitangabe vor und die Bestätigung: Abraham, das wird geschehen. In spätestens einem Jahr hat Sarah einen Sohn. Und spätestens hier wird Abraham wohl auch erkannt haben, dass hier Gott mit ihm spricht. Dass hier etwas wirklich Erstaunliches ist mit diesen drei Männern. Sie standen nicht einfach nur so plötzlich vor ihm, und vielleicht war das schon rätselhaft. Nein, sie kannten Sarahs Namen, der erst kürzlich geändert wurde, und zwar von Gott. Wer konnte das schon wissen? Und Gott bestätigt hier genau das, was Gott Abraham zuvor in dem Bund gesagt hatte. Vielleicht nur wenige Wochen vorher, vielleicht auch nur Tage. Und in Vers 14 wiederholt er es noch einmal. Vielleicht ist gerade diese Stelle gemeint, als Jesus den Juden in Johannes 8 erklärte: Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Denn die Ankündigung der Geburt Isaaks war der Beginn der Linie auf den Tag Christi hin. Der in dieser Linie nicht nur in einem menschlichen Leib erscheint, sondern hineingeboren werden wird. Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, der zum Nachkommen Abrahams geworden ist, er ist hier schon vor der Zeit zu Abraham gekommen, um ihn zu segnen, um seinen Glauben zu stärken, um ihn darauf hinzuweisen, dass die Verheißung Gottes besteht und zuverlässig ist. Ja, Abraham durfte den Tag Christi sehen. Gerade auch durch die Ankündigung der Geburt von Isaak. Und um ihn die Treue Gottes zu bestätigen, die doch schon so lange scheinbar unerfüllt blieb, und auf diese rettende Gnade hinzuweisen, dass der Segen, der versprochen ist, vollkommen erfüllt werden wird. Darum kommt Gott Abraham nahe. Er wiederholt sein Wort, er bestätigt sein Wort in dieser unfassbar nahen Weise. Aber Gott kommt Abraham nahe, auch um seiner Frau Sarahs willen. Nachdem die Besucher die Einladung Abrahams zu ihm nach Hause angenommen hatten, was war das Erste, das sie sagten hier in unserem Text? Der erste Satz, den sie sagen, als sie Gemeinschaft haben mit Abraham, ist: Wo ist deine Frau Sarah? Gut, nach orientalischer Sitte blieb sie halt im Zelt, begegnete den Gästen gar nicht. Die Frauen, sie waren ein Stück weit außen vor. Und das Erste, wonach Gott fragt, ist: Wo ist deine Frau Sarah? Und Abraham antwortet: Dort im Zelt. Und Sarah lauscht und hört die Worte Gottes, dass sie in einem Jahr ein Kind gebären soll. Und offensichtlich war es neu für sie, dieser Bericht. Denn sie lacht heimlich und sie denkt an all die Gründe, die doch so offensichtlich dagegen sprechen, die das alles unmöglich machen. Sie ist doch schon alt und kraftlos und verbraucht. Das Wort, was hier verwendet wird, ist ziemlich deutlich, ist ziemlich krass. Es ist wie verwelkt, verschlissen. Sie ist schon lange über die Wechseljahre hinaus. Und sie leben doch schon nicht mehr in jugendlicher Freude und Kraft zusammen. Abraham hat hier scheinbar ihr zwar den neuen Namen verraten, er nennt sie nicht mehr Sarai, sondern Sarah, aber ihr nicht erklärt, warum. Warum Gott ihr diesen neuen Namen gibt. Vielleicht wartete er noch auf den richtigen Moment, ihr kennt das ja. Man wartet auf die Zeit, wo es vielleicht gerade besser passt. Vielleicht ist Abraham bewusst, wie emotional und wie schwierig dieses Thema ist im Leben von Sarah. Vielleicht traute er sich nicht, sie zu irritieren. Aber Gott bestätigt auch ihr gegenüber, wissend, dass sie ihm mithört, sein Versprechen und ihren Platz in dem Plan Gottes. Gott streckt sich auch nach ihr aus, als er kommt nach Mamre. Und sie soll den Segen der Nähe Gottes erfahren. Doch Gott sieht und hört auch das, was vor menschlichen Sinnen verborgen ist. Auch in Gestalt eines Menschen hört Jesus sie still lachen und sieht sie versteckt hinter dem Zelteingang lauschen. Und er ermahnt ihren Zweifel. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Ist Gott irgendetwas zu schwer auszuführen, was er zugesagt hat? Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der den Menschen aus Staub bereitet hat, sollte ihm etwas unmöglich sein? Sollte ihm etwas unmöglich sein? Sarah, ist es das, was du sagen willst? Und dann kommt Sarah zum Vorschein. Und sie versucht, sich zu verteidigen. Sie spricht zu den Besuchern. Sie spricht zu dem lebendigen Gott, der nahe gekommen ist. Doch sie fügt zu ihrem Zweifel noch die Lüge hinzu. Sie leugnet ihre Gedanken und Taten. Ich habe nicht gelacht. Sie sagt es, weil sie sich fürchtet. Fürchtet vor dem, der selbst ihre Gedanken kennt. Zu Recht. Zu Recht. Aber es ist keine Entschuldigung für die Lüge. Doch Gott beendet die Diskussion ein für alle Mal, indem er einfach sagt: Nein, du hast doch gelacht. Und damit ist die Situation beendet. Sarah schweigt. Die Nähe Gottes, sie verheißt und bestätigt den Segen der Gnade Gottes. Aber die Nähe Gottes, sie überführt auch von Sünde und von der Falschheit unseres Herzens und unserer Worte und Gedanken. Und da, wo Gott Menschen wirklich nahe kommt, da finden wir diese doppelte Wirkung. Segensreiche Gnade. und Überführung von Sünde. Das heißt, diesen Antrieb, diesen Ansporn zur Heiligung. Wenn Gott mir nahe kommt, dann kann ich nicht in Sünde bleiben. Dann kann ich nicht in der Sünde verharren. Wer von der Nähe Gottes nur in warmen und lichten Gefühlen spricht, irgendwelchen emotionalen Gefühlen von Umarmung und Wärme, ohne Inhalt von Gnade und ohne Antrieb zur Heiligung, der ist Gott nicht begegnet. Gottes Nähe ist erstaunlich, aber sie ist auch immer wirksam. Gottes Nähe ist wirksam und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Dieser Text ist, wie gesagt, er ist erstaunlich. Und vor allem soll er uns herausfordern, aus diesem Text zu lernen. Dieser Text soll uns anspornen. Und darum will ich nicht weiter über die vielen interessanten Details dieses Textes sprechen, sondern den Hauptteil dieser Predigt mit ganz konkreten Anwendungen füllen. 4 davon wollen wir heute Morgen betrachten. Erstens, Glaube an Christus, dem Gott, der uns nahe kommt. Ja, diese Geschichte, wie Gott Abraham in menschlicher Gestalt begegnet, sie ist außergewöhnlich und auch geheimnisvoll, irgendwo rätselhaft. Und ich glaube, keiner von uns kann all das wirklich aufschlüsseln und wirklich verstehen, was hier geschieht. Doch hierin finden wir, und das können wir mit Gewissheit sehen, hierin finden wir einen Hinweis auf ein noch größeres Wunder als dieses, was geschehen ist in den Tagen von Abraham. Und ein größeres Wunder als dieses, dass Sarah als eine 90-Jährige ein Kind gebären sollte. Das größte Wunder dieser Welt ist, dass Gott Mensch geworden ist, um uns nicht nur einen Moment nahe zu sein. Sondern Gott, der Sohn, Jesus Christus, ist Mensch geworden, um den Segen vollkommener und bleibender Gottes Nähe zu schenken. Gott hat es vielfach im Alten Testament wiederholt, dass der Retter, der Friedensbringer kommen wird, der den Fluch der Sünde überwindet, die uns Menschen von dem lebendigen Gott und Schöpfer trennt. Ja, das, was uns trennt von Gott, ist nicht die äußere Gestalt. Es ist nicht Geist gegen Materie. Es ist nicht unsere Leiblichkeit, die uns trennt von dem unendlichen Gott. Nein, es ist die Sünde, die uns trennt. Deine und meine Sünde. Die Sünde, die hindurchgedrungen ist zu allen Menschen. Das ist, was uns trennt von Gott. Und warum es so erstaunlich ist, dass Gott nahe kommt. Aber genau in diese gefallene Menschheit, deren ganze Natur von der Sünde beschmutzt ist, genau in diese gefallene Menschheit ist Gott in Jesus Christus gekommen. Nicht nur für einen Augenblick, sondern um in Ewigkeit Gott und Mensch zu sein, vereint in Christus. Wisst ihr, Jesus wird nicht noch einmal in menschlicher Gestalt irgendwie für eine Weile jemanden von uns begegnen. Denn er hat einen Leib angezogen, den er behält. Und er ist leibhaftig in den Himmel aufgefahren. Und bis er wiederkommt, wird er nicht mehr so erscheinen wie hier dem Abraham. Hier ist etwas Bleibendes. Er ist gekommen im Stall von Bethlehem, gewickelt in Windeln, gelegt in eine Krippe, geboren von der Jungfrau Maria. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er sprach mit den Menschen, er berührte sie, sowohl an Leib als auch an der Seele. Er hatte Gemeinschaft mit Sündern, er aß sogar mit ihnen, sodass ihr Leben verändert wurde, wirksam verändert wurde. Sie wurden überführt von ihrer Sünde und sie glaubten an die rettende Gnade Gottes, der die Sünden vergibt. In Lukas 19 lesen wir, wie Jesus zu Zachäus sagt: Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um mit einem Sündigen, bei einem sündigen Mann zu herbergen. Doch dann geht die Geschichte weiter, dass Zachäus Buße tut. Und er glaubt an die Gnade Gottes. Und da sagt Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist als Mensch geboren, um als Mensch und für Sünder zu sterben. Er hat nicht nur einen kleinen Augenblick menschliche Gestalt angenommen, sondern er ist Mensch geworden, um als Mensch zu sterben für Sünder, wie wir es sind. Er ist uns so, als uns Menschen so nahe gekommen, wie es erstaunlicher nicht sein kann. Der heilige Gott hat die Sünde von Menschen auf sich genommen, als er zwischen Himmel und Erde am Kreuz hing. Paulus, er schreibt in Epheser 2, Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Und ein wenig später, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, es mag viele Gründe geben, weshalb du meinst, das ist doch unmöglich. Das ist doch unmöglich, dass das Opfer von Jesus Christus am Kreuz uns Gott nahe bringen soll. Das ist doch unmöglich, dass mir die Vielzahl meiner Sünden tatsächlich restlos vergeben werden kann. Das ist doch unmöglich. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht logisch. Das ist doch nicht rational. Nun, Gott kennt deine Gedanken. Aber es endet alles bei der Frage, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Und das Kreuz von Golgatha ist der Beweis, nein! Das größte Wunder hat Gott getan, indem er uns nahe gebracht hat, durch das Opfer seines eigenen Sohnes. Ja, es ist die wunderbarste Sache, dass der große Gott die Schuld von Sündern wie dich und mich auf sich nimmt. Dass er sich klein macht, um uns nahe zu kommen, um uns zu ihm zu ziehen. Dass er sich verfluchen lässt, um uns Segen zu geben. Und ja, es ist wunderbar. Es ist unfassbar. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, das ist dennoch bei Gott möglich. Und darum ist der Aufruf der ganzen Bibel, glaube an Jesus Christus, der wahrhaftig als Mensch gekommen ist, in die Segenslinie Abrahams, ein Nachkomme Isaaks, der gekommen ist, um zu retten, was verloren ist, um nahe zu bringen, was fern war. Nimm ihn auf. Im Glauben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und er verheißt, und auch davon berichtet uns die ganze Bibel, er kommt wieder. An dem Tag des Herrn, wo er Gericht halten wird. Wo er in seinem menschlichen Leib, so wie er aufgefahren ist zu dem Himmel, wird er auch wiederkommen. Und die Menschen werden nicht mehr fähig sein, ihre Sünden zu leugnen, wie sie es in dieser Zeit tun. Sondern Jesus wird die Debatte ein für alle Mal beenden, wenn er sagt, nein, das hast du doch getan. Und alle Menschen müssen schweigen. Wenn er sagen wird, fort mit dir, fort mit dir. Und ab da an wird es keine segensreiche Nähe Gottes mehr geben für die, die nicht glauben. Für die, die Christus nicht angenommen haben. Es wird keine Gelegenheit der segensreichen Nähe Gottes mehr geben. Aber jeder, der in dieser Zeit Jesus aufnimmt, sich ihm anvertraut, wie Abraham bittet, lass mich die Gunst und die Gnade finden und gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Gehe nicht an meinem Leben vorüber, Herr. Gehe nicht an mir, dem Sünder, vorüber, sondern lass mich Gnade sehen. Lass mich Gnade finden in deinen Augen. Bitte tritt in mein Leben. Der wird ewige und ungetrübte Nähe Gottes erleben. Wenn Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Und er wird es nichts mehr geben, was uns trennt von der Liebe Gottes. Und es wird uns in den Bildern eines großen Festmahls beschrieben. Ein Hochzeitsmahl. Und dort wird selbst Abraham Gast sein und zu Tisch sitzen. Und mit ihm die Gläubigen aus allen Richtungen. Und aus allen Zeiten. Und sie werden Gemeinschaft mit Gott feiern. Durch den Glauben an Jesus können wir hier Gott nahe sein. Und durch den Glauben werden wir in Ewigkeit in Gottes Nähe leben. Das ist, was die Bibel uns verheißt. Was sie uns verspricht. Nicht nur einmal. Nicht nur irgendwo in einer Randbemerkung. Gott wiederholt es wieder und wieder und wieder. Die ganze Bibel ist voll davon. Warum? Weil diese Wiederholung so notwendig ist für uns. Weil es so unglaublich ist, so wunderbar, aber so notwendig für dich und mich zu ergreifen und die Zuverlässigkeit dieses Wortes, dieses Heils zu finden. Glaube an Jesus Christus, dem Gott, der uns nahe kommt. Und zweitens, suche die bewusste Nähe Gottes. Ja, es ist Gott, der uns nahe kommt, der auf uns zukommt, von dem alles ausgehen muss. Und doch ruft uns das Wort Gottes auf, ganz bewusst die Nähe Gottes zu suchen. Aktiv zu sein. Zu handeln. Voranzugehen. Nun, du kennst sicherlich auch diese Zeiten. Da geht es uns geistlich wie die Nomaden in der Mittagshitze. Jede Bewegung fällt schwer. Es ist irgendwie geistliche Siesta-Zeit. Man träumt so vor sich hin. Doch in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, wird Abraham durch die Nähe Gottes aufgescheucht. Und was macht er? Er springt auf und er rennt zu ihnen und er wirft sich vor ihnen nieder und er eilt in das Zelt zu Sarah und er läuft an Stelle und holt ein Kalb und bringt es zu dem Knecht und es ist ein reger Betrieb. Völlige Bewegung, völliger Eifer, immer wieder wird genannt, er eilte, er wurde eilend zubereitet. Hier ist Dynamik. Es ist ein Aufruf für uns, die wir so schnell geistlich träge werden. Mache dich auf, deinem Gott zu begegnen. Dem Gott, der uns nahe kommt. Denn Gott ist nahe und du kannst ihm begegnen in dieser Zeit. Jesaja, er schreibt in Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Es ist ein Aufruf zum Handeln. Gott ist uns nahe. Er lässt sich finden. Mach dich auf. Warte nicht, bis es an deiner Haustür klingelt. Und du denkst, oh, ein Engel kommt. Der Apostel Johannes, der Jesus tatsächlich sah und hörte und sogar berührte. Er schreibt in 1. Johannes, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Dieses Wort führt uns in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Mache dich auf und lies die Bibel und forsche darin. Hierin hat sich Gott in besonderer Weise geoffenbart. Hier spricht Gott uns seine Verheißungen zu. Hier wiederholt Gott das, was wir hören müssen, woran wir glauben müssen, woran wir festhalten müssen. Hierin finden wir alles zum Heil Notwendige. Hierin finden wir, wie wir Gott erkennen können. Und mache dich auf und denke darüber nach. Über Abraham heißt es, er erhob seine Augen und er sah. Und manchmal ist es so, dass wir morgens schläfrig, wie wir sind, wir lesen die Bibel, wir lesen das Kapitel zu Ende, wir schlagen die Bibel zu und unsere Augen bleiben auf dem Boden haften. Aber es gehört zu den geistlichen Übungen, unsere geistlichen Augen zu erheben, da wo wir sein Wort lesen. Um zu sehen, was sagt es uns über Gott? Was offenbart es uns? Sinne nach über das, was du liest. Unser Predigtext hier, der ist schnell zu lesen. Aber wie tief sind die Gedanken, die hierin enthalten sind? Dass Gott Menschengestalt annimmt, um Abraham nahe zu kommen. Damit können wir Tage verbringen, darüber nachzudenken. Und ich habe mich sehr schwer getan, meine Predigt auch nur annähernd auf das Maß zu bringen, was angemessen ist. Schöpfe tief. Dringe immer näher, indem du nachsinnst über das Wort Gottes. Und sprich zu deinem Herzen, nicht wie Sarah im Zweifel, sondern wie der Psalmist, der in Psalm 73, Vers 28 sagt, ich aber, Gott zu nahen ist mir gut, ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Erzähl deinem Herz nicht all das, was dich zweifeln lässt. All das, was doch unmöglich ist. All das, was gegen das Wort spricht. Erzähl deinem Herzen die Taten Gottes. Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein. Und mache dich auf und bete. Gott, der das Ohr geschaffen hat, er hört. Er kann hören. Und in dieser Zeit ist das Gebet der Weg, wie wir im Geist direkt vor Gott erscheinen können, wie wir seinen Thronsaal betreten können. Im Psalm 145, Vers 18 heißt es so ermutigend, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Bist du Gott nahe? Rufst du ihn aufrichtig an? So können wir ihm nahe sein. So kommt Gott dir nahe. Schlummere nicht am Eingang deines Zeltes, wenn du im Thronsaal Gottes geladen bist. Und auch durch Singen wird unser Herz so bald in Gottes Nähe gebracht. Psalm 148, Vers 14 heißt es, er hat erhöht ein Horn seinem Volk, ein Loblied für alle seine Frommen, für die Söhne Israels, für das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Wie oft hat erst ein Lied meinen trägen Geist geweckt, um Gott zu nahen. Ja, Loblieder sind für solche, die dem Herrn nahe sind, für das Volk, das dem Herrn nahe ist, das ein Halleluja singen kann, weil Gott nahe ist, weil Gott uns in seine Nähe gezogen hat. Und manchmal müssen unsere Herzen erst durch die Töne bewegt werden, das zu erkennen. Mache dich auf und mache es dir zur Gewohnheit. Ich weiß, dass wir nicht jeden Tag das Gefühl haben, wir schlagen die Bibel auf und wir denken, wow, ich habe die Bibel gelesen und ich fühlte mich, als müsste ich nur meine Hand ausstrecken und ich könnte Gott berühren. Ich weiß, dass es nicht jeden Morgen so ist. Dass wir nicht jeden Tag diese Erfahrung haben, als würde ein Engel in unserem Raum stehen. Nein, manchmal ist es ein Kampf mit der Hitze des Tages, mit dem Stress des Alltags, mit der Müdigkeit des Leibes. Ja, und auch die Wiederholung. Kenne ich die Geschichten nicht schon? Aber Gott bestätigt und er segnet da, wo wir diese Übungen wiederholen. Und er segnet auch durch die Wiederholungen in seinem Wort, denn das brauchen wir. Mehr noch als Abraham. Dass Gott uns durch sein Wort wiederholt in seine Nähe ruft. Erwarte keine Engelserscheinungen. Darum geht es nicht in diesem Text. Aber erwarte Segen von Gott und Kraft zur Heiligung, wenn du seine Nähe suchst, wenn er dir nahe kommt. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Suche bewusst die Nähe Gottes. Hier ist der Segen und Gemeinschaft zu finden. Und als drittes fördere die Nähe mit Geschwistern. Der Hebräerbrief hat wohl genau diese Geschichte im Blick, wenn es in Hebräer 13, Vers 2 heißt, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Es liegt Segen in der Gastfreundschaft. Gott gibt Segen da, wo Christen ihre Herzen und Häuser öffnen, um Gemeinschaft zu haben mit Geschwistern. Und Jesus sagt in Matthäus 25 diese so bekannten wie erstaunlichen Sätze, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, in der Gastfreundschaft soll die Nähe Gottes erfahren werden. In der Glaubensgemeinschaft mit Geschwistern ist Gott gegenwärtig. Ja, es liegt Segen auf Gastfreundschaft. Vor einigen Tagen hatten wir Besuch von lieben Geschwistern und ich muss ehrlich zugeben, ich war müde und matt. Und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Kraft, irgendetwas zu geben. Ich war ausgelaucht. Und zunächst, als ich daran dachte, war es mir fast wie beschwerlich. Und doch war ich erstaunt, wie gut es mir tat. Ja, was für ein Segen und Gewinn diese Begegnung mir war, gerade in dieser Zeit. Ich hatte das Gefühl, ich habe empfangen, obwohl ich Gastgeber war. Und erging es nicht Abraham genauso? Nun, Abraham gibt uns hier ein wunderbares Vorbild wahrer und guter Gastfreundschaft. Er lädt ein in Liebe. Er weiß nicht, dass es Engel sind. Er will die reisenden Männer in der Hitze erquicken und ihnen Gutes tun. Es ist keine Berechnung, es ist Liebe. Sorge um ihr Wohl. Und dabei ist er sehr demütig. Unser Text ist so spezifisch hier. Er nennt sich selbst einen Knecht. Es ist ihm eine Ehre, wenn sie bei ihm einkehren. Er sieht darin die wunderbare Hand Gottes in seiner Vorsehung, dass sie doch bei ihm Gast sein können. und er beugt sich vor ihnen zur Erde nieder. Er lädt sie ein in großer Demut. Und dabei ist er auch dienstbereit. Er sagt nicht, Sarah, wir haben Gäste, sag Bescheid, wenn alles fertig ist. Nein, er beauftragt auch nicht bloß seine 300 Diener. Nein, er ist selbst tätig und eifrig. Der Text, er zeigt uns, wie selbst dieser 100-Jährige noch rennt und eilt. Und das muss man sich mal vorstellen. Und er steht dann vor seinen Gästen unter dem Baum. Das bedeutet, er bedient sie. Er bringt die Milch und den Rahm und den Kalbsbraten. Er bedient sie, seine Gäste. Er ist dienstbereit. Er wälzt es nicht ab, alles auf Sarah oder auf seine Knechte und sitzt da wie ein Pascha. Er dient. Dabei redet er seinen eigenen Anteil ganz klein. Er sagt, lass mich einen Bissen Brot bereiten. Und dabei nimmt er 3 Maß Mehl. Das sind nach damaliger Rechnung etwa 12 Kilogramm. Nun, damit kann man eine Menge Brot backen. Macht man einen Pizzateig aus 12 Kilogramm Mehl. Da werden einige von satt. Und dazu noch ein ganzes Kalb. Abraham, das, was du als Bissenbrot bezeichnest, das ist ein richtiges Festmahl. Aber Abraham zeigt liebevoll und demütig Gastfreundschaft. Er macht seinen eigenen Anteil klein und seine Gäste groß. Fördern wir hier in der Gemeinde gute Gastfreundschaft. Fördern wir ein gutes Miteinander. Denn darum geht es bei Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Und wir können uns fragen, bin ich ein guter Gastgeber wie Abraham? Petrus schreibt, seid gastfrei ohne Murren. Wieso schreibt er das? Kennt ihr das? Wenn ihr bei jemandem zu Gast seid, und die Gastgeber klagen die ganze Zeit, wie schwer doch alles ist und wie viel Mühe man hat. Und man sitzt da am Tisch und fühlt sich schuldig, dass man überhaupt da ist. Oder wenn Gastfreundschaft geübt wird, aber ohne Freude. Es ist nur eine beklagenswerte Pflicht. Petrus kennt uns gut. Seid gastfrei ohne Murren. Und danach wollen wir streben. Dafür wollen wir beten. Und Jesus ermahnt uns zur Gastfreundschaft ohne Berechnung. Bei der Auswahl der Gäste sollen wir nicht überlegen, wer lädt uns wieder ein? Von wem haben wir vielleicht den größten Gewinn? Gastfreundschaft ist kein politisches Ränkespiel um Einfluss und Gunst. Sondern können wir es einfach aus Liebe tun. Um des anderen willen, nicht um unser Willen. Und sind wir demütige Gastgeber, die besten und höchsten christlichen Praktiken können verkehrt werden durch eine falsche Haltung, durch eine falsche Gesinnung. Durch ein stolzes Denken, ja. Ich lade zu mir nach Hause ein, denn hier habe ich das Sagen. Hier bestimme ich die Regeln. Hier habe ich die Autorität. Hier müssen alle auf mich hören. Ich war mal bei einem Pastor eingeladen. Und er sagte beim ersten Treffen bei ihm zu Hause, ich bin froh, dass du es geschafft hast, mich zu treffen. Und es war, als müsste ich ihm huldigen, als wäre er ein Engel. Sind wir demütige Gastgeber, die uns selbst klein machen, aber den Gast groß. Aber wir sollten uns auch fragen, sind wir gute Gäste? Gastfreundschaft macht transparent und damit auch verwundbar. Da, wo wir unsere Häuser öffnen, da zeigen wir etwas von uns. ein Bekannter von mir, er wollte nie, dass seine Mutter in seine Wohnung kommt, nachdem er ausgezogen war. Denn das Erste, was sie machte, war, dass sie mit ihrem Finger über den Türrahmen die Sauberkeit kontrollierte. Wie viel Staub da hing. Und es war ihm er wurde ängstlich, wenn seine Mutter sich ankündigte. Und er schaut in allen Ecken, gibt es irgendetwas, was sie nicht sehen darf? Gibt es irgendetwas, was sie falsch interpretieren könnte? Und gibt es irgendeine Stelle, die ich noch nicht genau sauber gemacht habe? Und er konnte sich nie über die Gemeinschaft mit seiner Mutter freuen, wenn sie kam. Er konnte sich nie über den Besuch seiner Mutter freuen. Und ich frage mich, sind wir vielleicht manchmal solche Gäste? Dass wir bei den Gastgebern den Eindruck erwecken, ich halte mich für den Engel, der hineinkommt und in das Verborgene schaut und von der Sünde überführt und von allen Schwachheiten. Ich offenbare dir, was hinter den Zeltdecken steht. Kritikgeist zerstört alle Gemeinschaft. Aber wo wir auch in unseren Schwächen einander annehmen und aufnehmen können, ehrlich und transparent zueinander sein können, da wächst der Segen von Gemeinschaft. Fördern wir die Gemeinschaft, indem wir den Segen der Gemeinschaft und der Gastfreundschaft aufrichten wollen, im Wohlwollen und gegenseitiger Liebe. Oder entwerten wir diese kostbare christliche Praxis durch einen eifernden Wettbewerb oder träge Nachlässigkeit? Und zuletzt noch ganz kurz, lass die Nähe Gottes dein Leben wirksam verändern. Gottes Nähe heiligt den Alltag. Sarahs Brot und Braten dienten Gott. Kannst du dir das vorstellen? Gott hat menschliche Gestalt angenommen und obwohl er nicht essen musste, hat er das Brot und den Braten, den Sarah zubereitet hat, genossen. Er nimmt diesen so geringen Dienst von Abraham und Sarah an. Wenn Paulus sagt, dass wir alles zur Ehre Gottes tun sollen, sogar essen und trinken, dann ist damit auch gemeint, essen, kochen und Kinder pflegen und anziehen und putzen und waschen und all die häuslichen, alltäglichen Dinge sind gemeint. Gott kann sich daran erfreuen, wenn wir es im Glauben tun. Gott ist nahe, wenn wir es im Glauben tun. Genauso der Aufruf in Kolosser, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Unser Alltag wird geheiligt, wenn uns bewusst wird, dass der Herr nahe ist. Und dass wir, auch wenn Gott nicht leiblich unter uns ist, dennoch mit all dem dienen können, als wäre er unter uns. Ihr Frauen und Mütter, seid ermutigt. Durch Sarahs Brot und das Fleisch, das sie bereitet hat, das Gott selbst aß. Seid ermutigt, dass Gott auch nach euch fragt. Auch wenn ihr vielleicht denkt, eure Dienste sind so gering, so alltäglich, so schwach. Aber so wird die Nähe Gottes wirksam in unserem Leben, wenn wir uns bewusst sind. Im Glauben können wir es für den Herrn tun. Als würden wir ihn selbst bedienen am Tisch. Als würden wir ihn kleiden. Als würden wir ihn besuchen. Als würden wir ihn pflegen. Doch Gott ist nicht nur wirksam im Alltag, sondern Gott ist auch wirksam in den Tagen des Alters. Auch darauf weist uns der Text hin. Sarah wurde gefragt, sollte dem Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Denn sie dachte, mein Leben ist schon gelaufen. Ich bin zu alt. als dass der Herr noch wirklich etwas in meinem Leben verändern könnte. Vielleicht denkst du, du bist zu alt, um Gott noch zu dienen, zu verbraucht, um noch etwas zu bewegen, die Schwächen und Gewohnheiten zu gefestigt, als dass Gott noch etwas verändern könnte, wirksam in deinem Leben. Vielleicht erwartest du keine wirksame Veränderung mehr in den Leben derer, für die du so lange schon gebetet hast, weil sie alt geworden sind. Denke an das Wort. Sollte dem Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Lass heute die Nähe Gottes dein Herz und deine Gesinnung, deine Hoffnung, ja dein ganzes Leben verändern. Denn Gott ist keine Sache zu wunderbar. Denn er ist nahe. Amen.